Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Es war einer der großen Aufreger des letzten Jahres, die Affäre um angeblichen Landesverrat durch Netzpolitik.org und die Ermittlungen gegen die Journalisten Markus Beckedahl und André Meister. Das schließlich eingestellte Verfahren wurde allgemein als Angriff auf die Pressefreiheit empfunden. Aber war wirklich Netzpolitik.org das Ziel?
Das Rechercheportal Korrektiv geht davon aus, dass es eigentlich um etwas ganz anderes ging, nämlich um den Bundestag und sein Recht, die Geheimdienste zu kontrollieren. Wie Korrektiv darauf kommt, das lassen wir uns in dieser Breitbandausgabe erklären. Wir, das sind Martin Böttcher
und Katja Bigalke. Hallo. Gewalt in Computerspielen, darüber wird diskutiert, seit es Computerspiele gibt. Der Fortschritt in Sachen Virtual Reality, der dürfte die Diskussion wieder anfachen. Das Kämpfen und Töten wird dank Oculus Rift und anderer VR-Brillen immer realistischer. Schießen zum Beispiel kann damit 1:1 trainiert werden. Auch darüber werden wir sprechen.
Weiteres großes Thema heute, die wachsende Bedeutung von Streamingdiensten wie zum Beispiel Spotify. Anlass ist der Fall von Jan Böhmermann und Olli Schulz, die mit einer der erfolgreichsten deutschen Radiosendungen jetzt zu Spotify wechseln. Zeichen für eine sich radikal verändernde Medienlandschaft oder ganz normaler Vorgang? Das werden wir gleich ausführlich diskutieren.
Nach Musik von Larry Javier, die Brasilianerin gleitet darin den Orbit ab. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht an die Cocteau Twins erinnert fühlen.
Thank you.
Jan Böhmermann.
Breitband-Topic.
Genau, der fehlte noch. Jan Böhmermann ist seit seiner Erdogan-Schmähkritik einer der meistdiskutierten Menschen Deutschlands. Auch deshalb ist ein eigentlich recht normaler Vorgang auf einmal ein großes Gesprächsthema.
Nämlich Böhmermann und sein Moderationspartner Olli Schulz stellen ihre sehr erfolgreiche, von mehreren öffentlich-rechtlichen Radiosendern übertragene Sendung sanft und sorgfältig ein und werden in Zukunft exklusiv beim Streamingdienst Spotify zu hören sein, wofür sie dort wohl ordentlich entlohnt werden.
Spotify war bislang nicht unbedingt ein Feind der Öffentlich-Rechtlichen. Man stellte dort Playlisten zusammen, um mehr Publikum zu erreichen. Und auch das Deutschlandradio Kultur zum Beispiel nutzt den Streamingdienst, um Inhalte zusätzlich zu verbreiten.
Wir diskutieren jetzt mit der Medienjournalistin Anne Fromm, dem Journalisten und Podcaster Holger Klein und dem Internetversteher und Social-Media-Experten Christoph Kappes, was das alles bedeutet. Hallo in die Runde.
Hallo.
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 Böhmermann zu Spotify. Wie seht ihr diesen Schritt? Vielleicht fängt Holger Klein mal kurz an.
Ich kann es aus zwei Perspektiven natürlich betrachten. Einmal als Radiomoderator, da sage ich, hey toll, es ist noch ein Player auf dem Markt, wo ich eventuell auch mal einen Job kriegen kann. Als Podcaster denke ich mir, ja super, weil dadurch die Nische größer wird, in die ich meine kostenlosen Podcasts senden kann, wenn Spotify Geld dafür haben will, dass man sich das Programm anhören kann, beziehungsweise runterladen kann. Ich glaube, es wird kostenfrei im Stream sein oder so ähnlich.
Anne Fromm.
Also ich kann auch auf zwei Ebenen das so sagen. So persönlich als großer Sanft- und Sorgfältig-Fan bin ich ziemlich enttäuscht und finde das nicht gut, dass ich dafür jetzt bezahlen muss wahrscheinlich. Und aus so einer journalistisch-professionellen Sicht geht es mir genauso wie Holger Klein. Ich finde das total interessant und bin gespannt, was da jetzt passiert.
Mhm. Christoph Kappes.
Ich gucke mir das vor allem unter dem Gesichtspunkt an, dass sich hier die Medienlandschaft verändert und das hat tatsächlich zwei verschiedene Achsen. Das eine ist hier im Verhältnis öffentlich-rechtliche Medien zu privaten Medien, über das wir vielleicht gleich noch sprechen können. Und das andere ist eine Art Kampf der digitalen Plattform um Marktanteile. Da ist Spotify ja nicht der einzige Anbieter, sondern macht hier diese Maßnahme auch aus eigenen Marketinggründen.
Wenn jetzt so jemand wie Jan Böhmermann, wahrscheinlich der Mensch, über den wirklich zurzeit am meisten so in der deutschen Medienlandschaft diskutiert wird, zu Spotify geht, was bedeutet das denn genau? Ist das der Anfang einer Entwicklung?
Ich mache mal den Anfang, weil ich, glaube ich, noch früher mit so einer Entwicklung angefangen habe. Also ich produziere mit meiner Freundin zusammen seit 38 Wochen, also wir haben gerade die 38. Folge veröffentlicht, für Audible, was ja auch so eine Plattform ist, eine regelmäßige Show, die allerdings exklusiv von denen beauftragt wurde und nicht von irgendeinem anderen Sender oder irgendeinem anderen Podcast abgezogen wurde. Also da passiert tatsächlich was. Also zumindest diese großen Plattformen. Ich habe vergangenes Jahr auch eine sehr heftige Auseinandersetzung mit der Plattform Deezer gehabt, die meinen Content gerne kostenlos für ihre PR-Zwecke haben nutzen wollen, was ich denen nicht gestattet habe. Diese Plattformen, die merken, dass es da was gibt, wodurch sie ihr Portfolio vergrößern können. Und das werden die jetzt machen, und zwar sukzessive. Die Frage ist, ob sie sich das leisten können. Also, weil ich glaube, außer Audible, die ja zu Amazon gehören, verdient da keiner wirklich Geld.
Das ist ja bei den Streamingdiensten, keiner von diesen Streamingdiensten verdient Geld. Tidal nicht, Spotify nicht, Deezer nicht. Ja. Aber das, was die Böhmermann und Schulz zahlen, ist wahrscheinlich trotzdem für die lächerlich geringer Betrag.
Klar, die haben genug Venture Capital, was sie da verbrennen können an der Stelle. Die Frage ist, wie nachhaltig ist dieses Konzept? Das wird dann die Zukunft zeigen.
Naja, das darf ich da mal einhaken?
Gerne.
Weil das zeigt ja schon die Gegenwart. Ich habe mir gestern nochmal die Wachstumsraten angeguckt. Mhm. Spotify ist jetzt bei 30 Millionen Nutzern, Apple bei 13. Und interessanterweise, obwohl man Apple Music zunächst mal nicht so einen guten Erfolg zugesprochen hatte, wächst das eben auch wie Spotify jetzt mit ungefähr 1 Million Usern jeden Monat. Und da sieht man schon, dass das ein Kampf ist um Marktanteile. Spotify hat gerade nochmal 1 Milliarde an im Grunde Cash bekommen, hat insgesamt eine Kriegskasse von 2,5 Milliarden, und hier geht es darum, wenn das alles weiter wächst, wovon ich ausgehe, wer am Ende hier der Marktführer sein wird. Und man sieht die Wachstumsraten vor allem auch in jungen Zielgruppen. Also Spotify, habe ich gestern gesehen, hat 11% im Schnitt unter Internet-Usern. Bei den bis 19-Jährigen sind es schon fast 20%. Also dieser Streaming-Ansatz ist schon auf dem Vormarsch und der wird sicherlich noch erheblich größer werden.
Herr Kappes, weil Sie eben darüber auch reden wollten, wie sehen Sie das denn? Wie wird sich das denn entwickeln?
Also für mich ist das eine Veränderung der ganzen, des ganzen Mediensystems, und ich muss leider auch dieses Wort Wertschöpfungskette in den Mund nehmen, das hier eine Rolle spielt. Wir haben auf der einen Seite eine Konzentration zu Plattformen, die, also da ist ein Konzentrationsaspekt, der sicherlich eine Rolle spielt. Also wir haben zurzeit eine Medienvielfalt von Hunderten von Radioangeboten allein in Deutschland. Da ist die Frage, wie sich das langfristig entwickelt. Auf einer anderen Ebene glaube ich, dass sich die Rollen der Beteiligten hier verschieben. Also viele Künstler klagen ja darüber, dass Spotify nur sehr geringe Beträge ausschüttet, und nach meinem Kenntnisstand geht das überwiegend an die Plattenlabels, die dann wiederum über ihre Kostenstrukturen tragen. Und hier wird es meines Erachtens eine Verschiebung geben, die man ja auch im E-Book-Markt sieht, dass die Intermediäre wie die Plattenlabels da am Ende den Kürzeren ziehen. Das ist meine Vermutung.
Was ich interessant finde, Sie haben jetzt die E-Books angesprochen, aber nochmal zurück zu der Frage, ist das jetzt ein Anfang von der Entwicklung? Also ich glaube das auch. Was mich aber daran ein bisschen überrascht hat, ist, dass Audioproduzenten damit zu spät kommen. Also ich meine, das, was da jetzt passiert, ist ja im Fernsehen durch Netflix, Amazon und so weiter schon lange passiert. Den Online- oder den Printanbietern, Zeitungen und oder auch Online-Nachrichtenseiten und so, die haben das auch jetzt schon seit einer Weile mit Facebook und so, also dass die Übertrittplattformen ausspielen und das Audio da jetzt kommt und jetzt offenbar, also so massiv offenbar passiert, finde ich eigentlich überhaupt nicht verwunderlich und wurde eigentlich Zeit.
Das heißt, da entsteht auch so etwas wie ein neues Netflix im Audiobereich.
Ja,
genau das ist. Ja, das ist auch meine Sicht. Also ich schaue mir das an bei E-Books, ich schaue mir das an bei Videos und eben auch bei Audio. Audio ist nach meiner Vermutung relativ spät dran, weil eben Audio sehr breit kostenlos verfügbar ist. Das war ja bei Büchern bisher nicht so. Und auch bei Videos war es so nicht. Und wir sehen bei allen dreien die Verschiebungen, wie die Intermediäre, ich will nicht sagen rausfliegen, aber die alten Intermediäre bekommen Schwierigkeiten, dafür werden die Plattformen stärker und die investieren auch massiv. Also es war schon vor vielen Jahren so, dass Amazon beispielsweise über Kindle Direct Publishing Autoren Vorschüsse gezahlt hat, die kein mittelständischer deutscher Verlag bezahlen würde. Und das sehen wir hier eben auch. Das heißt, für mich ist der Böhmermann-Deal nicht einfach eine Art Preis für eine Musiklizenz, sondern es ist eigentlich Marketing. Der soll User ziehen. Ja. Und wenn, sagen wir mal, ich nehme mal so ein Rechenbeispiel, ich kenne jetzt die durchschnittlichen Abo-Laufzeiten bei Spotify nicht, mal angenommen, das ist, sagen wir mal, 1,5 Jahre, dann sind das 18 Monate mal 8 Euro netto, also kopfrechnend schwach, so 150 Euro, die man an einem Kunden an Deckungsbeitrag bekommt. Dafür hat man aber bei solchen digitalen Plattformen fast keine Mehrkosten pro Kunde. Das heißt, für jeden neu gewonnenen Kunden können die dreistellige Euro-Beträge auch ausgeben.
Ist es denn aber denkbar, wenn sich die Medienlandschaft jetzt so weiter verändert, dass Journalismus, so wie ihn Böhmermann und Schulz auf sehr entertainhafte Art und Weise ja auch betreiben, irgendwann nur noch auf großen Internetplattformen stattfindet, da sie da mehr Reichweite bieten? Anne Fromm, was glauben Sie?
Nee, das glaube ich nicht. Also erstmal Audio, Radio und Fernsehen ist ja einfach durch ein gutes, stabiles öffentlich-rechtliches System gedeckt. Also da gibt es gar nicht, also natürlich, das sieht man ja jetzt beim RBB, muss man gucken, wie man konkurriert, aber dass man eingeht oder dass die Sender eingehen, deswegen, das glaube ich nicht. Aber man muss natürlich schon, und die Frage stellt sich in den privaten Verlagen gerade ganz massiv oder viel massiver als bei den Öffentlich-Rechtlichen, sich überlegen, wie geht man mit denen um und wie schafft man ein Geschäftsmodell, wo beide profitieren, wo keiner eingeht und wo auch nicht irgendwann im Beispiel Facebook, Instant Articles zum Beispiel, Facebook anfängt, Bedingungen zu buchstabieren. Oder Spotify könnte ja auch anfangen, die Abo-Preise so zu erhöhen. Und dann muss man eben als Nutzer gucken, entweder ich mache mit oder nicht. Und da muss man, glaube ich, müssen Wege gefunden werden. Aber vernichten wird es das nicht.
Na, vor allen Dingen nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der, wie du sagtest, ja ordentlich finanziert ist und auch, glaube ich, in der Lage ist, aus eigener Kraft immer ein gutes journalistisches Angebot zu machen. Also um wen ich mir da tatsächlich große Sorgen mache, das ist der private Hörfunk, die jetzt schon große Probleme haben, überhaupt kostendeckend zu arbeiten, geschweige denn Gewinne zu machen aus dem laufenden Programm über Werbung. Und wenn irgendwann die Leute genug haben von der sich ständig wiederholenden Spotwerbung auf den privaten Radiostationen und sie gleichzeitig ein gutes Musik-Wort-Gemisch über irgendeine Streaming-Plattform kriegen können, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir mittelfristig ein privates Hörfunksterben sehen
das
werden.
Heißt,
also UKW jetzt.
Da sortiert sich was um. Auf den Platz der Privatsender springen die Streaming-Dienste auf.
Würde ich denken. Und das Einzige, glaube ich, worum der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich Sorgen machen muss, ist, dass solche Leuchtfeuer wie Jan Böhmermann und Olli Schulz ihm regelmäßig weggekauft werden. Aber so wir Feldwald- und Wiesenmoderatoren, wir sind, glaube ich, gar nicht interessant genug dafür. Jedenfalls noch nicht.
Der NDR hat das ja so formuliert, Streaming-Dienst killed the Radio Star. Also da geht es so ganz klar um eine scharfe Konkurrenz. Wie sehen Sie das denn? Ist das nicht vielleicht auch eine Chance, dass Radio und Audio dadurch eine Aufwertung bekommt, dadurch, dass der Streaming-Dienst da mit neuen Formaten vielleicht auch einsteigt und selber Formate entwickelt?
Auf jeden Fall. Also es setzt auf jeden Fall den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen unter Feuer, sich neue Konzepte zu überlegen, tolle Moderatoren ranzuzüchten und so weiter. Also da muss sich, glaube ich, der Öffentlich-Rechtliche was überlegen, wie er da mithalten kann.
Wie ist denn das aus Sicht der Produzenten, Holger Klein? Ich weiß nicht, wie ihr auch immer.
Wir kennen uns lange genug.
Wir kennen uns lange genug. Wir kennen uns duzen. Ja. Du selber machst ja auch Sachen. Was bedeutet das denn, wenn man zu so einem Anbieter auf einmal wechselt? Vorher, wenn man so freien Podcast produziert, kann man machen, was man möchte. Ja? Niemand redet einem rein. Richtig. Es gibt keinen Chef irgendwie. Ja. Das Einzige, was vielleicht einen steuert, ist die Reaktion der Hörer.
Zumindest in der Auswahl meiner Themen noch nicht mal das.
Und jetzt bin ich auf einmal bei so einem Anbieter und der redet mir rein.
Ja, aber dafür zahlt er ja auch. Wer zahlt, schafft an. Das ist halt genauso wie hier. Also deine Redakteurin darf dir auch reinreden in die Art und Weise, wie du diese Sendung hier gestaltest. Das heißt, mein Auftraggeber, der Geld dafür bezahlt, von mir eine Sendung produziert zu kriegen, kann mir da genauso gut reinreden. Das finde ich aber völlig in Ordnung. Das bin ich nicht anders gewohnt als Radiomacher.
Ist das denn, darf ich mal eine ketzerische Frage stellen, im Falle Böhmermann zum Beispiel hat ihm ja das ZDF eher reingeredet. Also ich wäre da nicht so sicher, ob er nicht bei Spotify beispielsweise mehr Freiheiten hat als vorher.
Das kann gut sein, ja. Also aber ich kann nur von mir sprechen, also weil die Bedingungen, unter denen Schulz und Böhmermann da arbeiten, die kenne ich nicht. Ja. Und meine Bedingungen sind bei diesem Privaten, also bei dieser Plattform, letztlich genauso wie in der Hörfunkredaktion. Also da sitzt jemand und sagt, das war nicht ganz so gut, mach doch nächstes Mal lieber so und so. Mhm.
Und also ich sehe nicht so die Gefahr, dass Spotify anfängt, Schulz und Böhmermann reinzureden. Also erstens mal, man weiß ja eigentlich noch überhaupt nichts über diesen Deal. Man weiß nicht, wie sieht die Sendung aus, wie wird die heißen, wie wird die laufen und so weiter. Aber Spotify weiß schon, sie haben sich zwei riesengroße Labertaschen eingekauft, dafür, dass sie 2 Stunden in der Woche Mist erzählen. So. Ja. Also, und das ist das Prinzip oder das Erfolgsrezept von den beiden und dafür wurden die eingekauft. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Spotify sich dann hinstellt und sagt, so diese Woche redet ihr jetzt bitte mal über das und hört endlich auf zu essen in eurer Sendung oder so. Also
vielleicht ist sogar das Interesse daran, dass sie so laut und so knallig sind wie nur irgend möglich, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit für Spotify zu schaffen.
Ja, es geht darum, Abonnenten zu werben, weil wie gesagt, jeder neue Abonnent erzeugt zunächst mal Kohle und die 100 Euro habe ich jetzt geschossen, das werden andere besser wissen. Aber wenn die wirklich 100.000 User bringen, kann man das ja sich ausrechnen, sind das allein 10 Millionen, die Jan Böhmermann und sein Kollege da eben auch bringt.
Herr Kappes, das war ja diese Woche eine ganz große Debatte. Also man hat da ganz viel drüber geredet, über diese Geschichte. Und natürlich verändert sich vielleicht jetzt auch etwas. Wenn man jetzt mal einen Blick auf die USA wagt, also da ist ja der Umgang mit den großen Playern und die Veränderung in der Podcast-Szene schon viel weiter fortgeschritten. Wo würden Sie denn da sehen im Vergleich? Steht da Deutschland?
Die Frage würde ich gerne abgeben. Das kann ich nicht beantworten. Also ich kann für Deutschland Quervergleiche zu anderen Medienbereichen ziehen, aber da gebe ich lieber ab.
Also, Entschuldigung, die Frage war, wo steht Deutschland im Vergleich zu
dass man mal einordnet, wie man diese ganze Aufregung jetzt verstehen muss oder wie man sie bewerten soll.
Naja, in den USA ist das Podcast-Netzwerk ja sowieso schon viel größer, würde ich mal sagen, oder hat zumindest sehr viel mehr Aufmerksamkeit als hier. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in den USA schon viel länger Podcaster, private Anbieter mit Werbung finanzieren können und sich selbst finanzieren können mit Werbung und so weiter. Das hat natürlich nochmal einen riesigen Hype gegeben, letztes Jahr als Serial gestartet ist, auch in Sachen Professionalisierung und so. Und ich würde sagen, was so Storytelling angeht und inszenierte Radioshows, inszenierte Podcast-Shows und so, sind die USA schon viel weiter. Und das fängt aber ja langsam hier an. Also es gab ja auch in deutschen öffentlich-rechtlichen Breitband hat das einmal versucht, der RBB hat das versucht mit Wer hat Burak ermordet. Also diese Versuche gibt es hier auch, die sind natürlich aber noch nicht so weit gediehen wie dort.
Ich glaube, dass das überhaupt nicht miteinander zu vergleichen ist, weil man einmal als Produzent in den USA eine Sprache spricht, die eine technische Reichweite von 1 Milliarde Menschen hat. Hier habe ich gerade mal 100 Millionen in Deutschland. Das heißt, mein Markt ist wesentlich kleiner, den ich da theoretisch anspreche. Außerdem habe ich eben durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland wortlastige, auch lange wortlastige, komplizierte wortlastige Formate. Man denke nur an die lange Nacht, was da teilweise passiert. dieses Marktsegment habe ich ganz gut abgedeckt schon. Also da bleibt nicht mehr eine so große Nische. In den USA habe ich eben sehr viel das, was man Dudelfunk nennt. Ich habe gelegentlich einzelne Talk-Radio-Stationen, die aber auch keine allzu aufwendigen Produktionen machen, weil sie einfach nicht die finanziellen und personellen Mittel dahinter haben. Das heißt, die USA... Ja, der Radiomarkt in den USA lässt eigentlich mehr als nur eine Nische offen, in die Podcaster rein können. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut da.
Wenn man sich insgesamt jetzt mal die Entwicklungen so in der Podcast-Szene in Deutschland anguckt, wird das in Zukunft eher so in Richtung gehen, dass man vielleicht auch ein bisschen Vielfalt verliert, dadurch, dass jetzt die großen Player damit einsteigen und vielleicht auch viel Geld verliert? Oder führt das im Gegenteil eher dazu, dass es vielleicht sogar noch breiter gestreut wird, noch interessanter wird?
Also der Umstand, dass ich von Audible bezahlt werde, um denen wöchentlich 30 Minuten abzuliefern, versetzt mich in die komfortable Situation, meine privaten Produktionen kostenlos zu machen und da zu experimentieren, wie ich Bock habe.
Das heißt, es ist eine Chance, von seinen Sachen zu leben.
Ja.
Genau. Ich würde auch noch das nicht isoliert sehen, sondern auch die Veränderung der Mediennutzung sehen wollen. Also in den letzten Jahrzehnten ist eben die Mediennutzungsdauer in Minuten gestiegen und sie wird auch weiter steigen. Also durch solche Fälle, dass man halt im Auto dann auch Streaming-Radio überall hat oder Streaming-Audio, ändert sich eben auch da die Mediennutzung nochmal gewaltig. Und wenn dann die Dienste weiter wachsen, glaube ich, dass da auch neue Chancen entstehen. Und zwar deswegen, das fiel mir vorhin in der Diskussion auf, weil es eben eine Fehlannahme ist, dass ein und derselbe Inhalt entweder nur hier oder nur dort oder auf beiden sein könnte. Das Stichwort, das wir Medienfuzis eigentlich haben, da ist der sogenannte Distributed Content. Das heißt, man überlegt sich, welcher Inhalt ist wo, und derjenige, der eben markenfördernd sein soll, der ist dann beispielsweise auf den großen Plattformen, wo man vielleicht tatsächlich nur ein paar Cent pro Klick bekommt, aber das, was eben was Besonderes ist, was unique ist, was vielleicht interaktiver ist und was mit Daten zu tun hat und so weiter oder was mit exklusiven Inhalten zu tun hat, das ist dann eben auf der eigenen Plattform. Nicht? Das ist die gleiche Diskussion wie bei Facebook mit den Instant Articles. Da. Mhm. Man kommt da nicht umhin, weil man sonst eben gar nicht mehr sichtbar wird. Das ist jedenfalls mein Ansatz. Das gilt vielleicht für einige NGOs nicht, die dürfen das nicht oder sollten das nicht tun. Aber man kommt nicht umhin, auf Plattformen gewissermaßen contentmäßig vertreten zu sein. Man muss dann aber sich überlegen, was man eben nur auf der eigenen, ich sag mal in Anführungszeichen, Mini-Plattform hat. Und wie man damit dann eben auch sein Geld verdienen will und seine Unabhängigkeit erhalten.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann sind Sie alle drei eigentlich der Meinung, die Konkurrenz belebt das Geschäft und da wird viel Neues entstehen und das ist eigentlich eher gut.
Diese Konkurrenz belebt dieses Geschäft, ja.
Also für mich nochmal, das ist für mich ein Marketing-Deal von Spotify. Das geht ja nicht um den Inhalt. Und wenn es noch 5 weitere Böhmermanns gibt, dann hat Spotify sozusagen ein deutliches Wachstum, Nutzerwachstum.
Es wäre natürlich interessant, auch wenn was Neues entstehen würde und man sich nicht nur gegenseitig die Shows abkauft, die schon existieren.
Das wird passieren. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren genau das sehen. Wir werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren sehen, dass diese Plattformen möglicherweise aus PR-Gründen oder vielleicht sogar ganz sicher aus PR-Gründen ganze Radiostationen etablieren werden. Also einfach sagen, so, wir kaufen uns jetzt mal eine Redaktion ein und machen mal eigenen Content. Also ich denke, das werden wir sehen.
Genau, und Kreativwettbewerbe und was man alles machen kann. Also wie Google auch mit der D&I eben an bestimmten Stellen, vor allem aus, ich denke auch aus PR-Gründen, eben den News-Bereich so ein bisschen fördert, wird das bei anderen Plattformen eben auch passieren. Die werden tatsächlich ganz zentral auch in der Förderung des gesamten Ökosystems werden. Ich sehe das nicht ganz unkritisch, weil die Konzentration an dem Ende gefällt mir überhaupt nicht. Aber es kann sein, dass es der Vielfalt tatsächlich nutzt.
Sagt der Social-Media-Experte Christoph Kappes. Mit ihm, mit der Medienjournalistin Anne Fromm und dem Journalisten und Podcaster Holger Klein diskutierten wir über mögliche Verschiebungen in der deutschen Medienlandschaft, manifestiert unter Umständen durch den Wechsel von Jan Böhmermann und Olli Schulz zu Spotify. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart.
Bitte.
Hier geht es weiter mit der achtköpfigen Band Salvador Dali Yama aus Sydney. Eine Band, die von sich behauptet, einen eklektischen Mischmasch aus Psychopop, Soul und Krautrock zu produzieren. Klingt interessant. Und auf dem Track Rainbow Sugar, da hört man das auch.
Rainbow Sugar, Sugar.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die hat uns heute Vera Linz mitgebracht. Hallo.
Hallo.
Wir beginnen mit einer Meldung, die ein Déjà-vu hervorruft. Es geht um das BKA-Gesetz. Das wurde am 20. April für verfassungswidrig erklärt.
Und damit ist mal wieder ein Gesetz vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden. Soweit also nichts Neues. Überraschend hingegen waren die Reaktionen auf diese Entscheidung. Was war denn daran so besonders?
Ja, seit 2009 ist, um es kurz zu sagen, das Bundeskriminalamt per Gesetz auch zur Terrorabwehr befugt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich nun jede einzelne der Ermittlungsmaßnahmen angeschaut, die dem BKA demnach erlaubt wären. Zum Beispiel Videoüberwachung innerhalb und außerhalb von Wohnungen oder Online-Durchsuchungen auf privaten Computern. Und das Ergebnis der Analyse des Gerichts war, etliche der möglichen Eingriffe sind unverhältnismäßig, etwa weil das Gesetz gar nicht sicherstellt, dass jemand tatsächlich einer Straftat verdächtigt werden muss und trotzdem kann er einfach überwacht werden. Und so gibt es eine ganze Liste an Dingen, die da bemängelt werden. Und jetzt kommt's, anstatt dass nun der zuständige Innenminister sagt, prima, jetzt bessern wir mal nach, kritisiert Thomas de Maizière das Gericht und sagte, dieses falle dem Gesetzgeber regelmäßig in den Arm, wenn es um Sicherheit geht und der Kampf gegen den Terrorismus werde damit nicht erleichtert. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Netzpolitik.org zum Beispiel nannte das Handeln des Innenministers am Rande des verfassungsrechtlich gerade noch erlaubten, was aber offenbar inzwischen Gewohnheit geworden ist, denn auch der große Lauschangriff, das Luftsicherheitsgesetz oder die Vorratsdatenspeicherung waren vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden. Dazu Markus Beckedahl von Netzpolitik.org.
Ja, die letzten Bundesregierungen haben immer bei Fragen der Terrorismusbekämpfung oder Fragen von allgemeiner Überwachung die Grenzen unseres Grundgesetzes übertreten und haben sich dann eigentlich in 9 von 10 Fällen immer vom Verfassungsgericht korrigieren lassen. Ich würde mir wünschen, wenn wir in einer Demokratie leben würden, wo unsere Politiker von vornherein die Grenzen einhalten und nicht immer alles nachjustiert werden müsste.
Nachjustiert. In einem ganz anderen Fall hat jetzt das Internationale Konsortium investigativer Journalisten, ICIJ, die Süddeutsche Zeitung hatte ja mit der Organisation kooperiert, um die sogenannten Panama Papers auszuwerten, also 2,6 Terabyte Daten, die 11,5 Millionen Dokumente von 214.000 Briefkastenfirmen in Panama enthalten. Was plant das ICIJ konkret?
Ja, als der Leak öffentlich gemacht wurde, war ja eine viel diskutierte Frage, auch hier bei uns in der Sendung, brauchen wir ethische Standards im Umgang mit geleaktem Material? Und eine Kritik lautete, dass die Dokumente nur scheinbar öffentlich gemacht werden durch Journalisten. Und das ist die News, das wird sich jetzt ändern. Ab dem 9. Mai sollen Informationen zu 200.000 Offshore-Gesellschaften veröffentlicht werden. Allerdings nicht im Original, sondern nur aufbereitete Teile der Daten. Bankauszüge, E-Mail-Konversationen, Telefonnummern und Ähnliches werde entfernt, heißt es. Aber ich denke, das ist okay. Auf jeden Fall ist es ein Schritt in Richtung mehr Transparenz.
Ja, und das bringt uns zum Meme der Woche. Anlass war auch ein Stück Transparenz. Die Böll-Stiftung verschaffte mit einer Veranstaltung in Berlin einem Thema Aufmerksamkeit, das bisher völlig unterbeleuchtet war. Worin bestand denn der Aufreger?
Ja, es gibt Dinge, da denkt man, die gibt es gar nicht und es gibt sie doch. Und dazu gehört unser Meme der Woche. Das lautet Content Commercial Moderation. Und die ist die Antwort auf die Frage, was eigentlich mit den Millionen von Bildern im Internet passiert, die wir nie zu Gesicht bekommen, weil sie Gewalt oder Pornografie enthalten. Die Böll-Stiftung stellte jetzt eine Recherche vor, die den Regisseur Moritz Riesewieg nach Manila geführt hatte. Und dort werden diese Fotos von Billiglöhnern gesichtet und aussortiert. Und deren Arbeit nennt man ganz euphemistisch Content Commercial Moderation. Das hat viele überrascht, mich auch. Und das wurde dann zu einem der Themen auf Twitter, aber auch in den klassischen Medien. Ein Stück der geheimen Regeln dieses Netzes sei aufgedeckt worden, schrieb zum Beispiel eine Twitterin. Und erwartungsgemäß ist die Kritik an dieser Praxis groß. Sarah Roberts von der Western University in Kanada sprach von einer intransparenten Privatisierung von Zensur. Aber auch die posttraumatischen Belastungsstörungen der Filipinos, man stellt sich das vor, die sich den ganzen Müll der westlichen Kultur anschauen müssen, sind natürlich ein Riesenproblem.
Arme Filipinos. Vielen Dank, Vera Linz. Alle Links zu den Medien und Meinungen auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Josh Woodward gilt als einer der bekanntesten Musiker, die konsequent unter CC-Lizenz veröffentlichen.
Und deshalb spielen wir seine Songs auch wirklich gerne bei Breitband, auch weil sie so schön sind. So auch der Titel Princess.
There there's a little girl in Skibbereen with flowing hair and ragged jeans and floating in a vivid dream as classes go by. And every day at 3 o'clock she's out the door and down the block and hurries to the river dock with a gleam in her eyes. And everything's fine for the day. There's nothing to get in the way of her smiling. There's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, la 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 la, la 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 la. Barricade's a castle wall, 47 miles tall. The river's got a waterfall, the moat is so deep. The cedar trees are canopies, a ceiling made of needle leaves. A buzzing fleet of honeybees are guarding the keep. No one can take this away. It's locked in her mind and can never escape. And there's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, when your heart grows up and gets old, the dreams of your past never quite seem to last in a future that's so far away. But here in this place, you know Molly. Is a princess today. In a little while it's dinner time, she leaves the kingdom in her mind, a bookmark and the storyline, the chapter is done. The mystery of what will be tomorrow when the clock strikes three, there beneath the cedar tree the princess will come. And there's nothing that she couldn't do when she closes her eyes and imagines the view. And there's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Yeah, well, there's never a care for tomorrow, 'cause Molly's a princess today. Oh, la 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 la, la 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 la.
Besprechung.
Es war die deutsche Netzpolitik-Affäre des letzten Jahres. Im Februar 2015 veröffentlichte das Internetblog netzpolitik.org interne Dokumente des Verfassungsschutzes, aus denen hervorging, dass der Geheimdienst neues Personal einstellen will, um soziale Medien wie zum Beispiel Twitter oder Facebook stärker zu überwachen.
Der Präsident des Inlandsgeheimdienstes Hans-Georg Maaßen stellte daraufhin Strafanzeige und der Generalbundesanwalt Harald Range leitete Ermittlungen wegen Landesverrats ein. Nachdem die Ermittlungen gegen den Internetblog an die Öffentlichkeit kamen, wurde gegen die Einschränkung der Pressefreiheit protestiert natürlich. Range verlor kurz daraufhin die Unterstützung der Bundesregierung und wurde vom Justizminister Heiko Maas entlassen.
Soweit also die Entwicklung. Die Geschichte ist damit allerdings nicht wirklich erledigt. Schon damals hatte nämlich Markus Beckedahl einige Zweifel daran, dass es wirklich nur darum gehen sollte, gegen Netzpolitik zu ermitteln.
Also wir fragen uns seit fast einem Jahr, was war eigentlich die Strategie hinter den Ermittlungen wegen Landesverrats gegen uns und unsere Quellen? Der Einschüchterungsversuch war eine offensichtliche Strategie, aber andererseits war uns auch klar, die Gegenseite hätte auch ahnen können, müssen, dass die Solidarisierungswelle und der öffentliche Aufschrei bei Eingriffen in die Pressefreiheit sehr groß wird. Das heißt, es musste noch eine andere Strategie dahinter geben.
Ja, und nun hat die Rechercheplattform Korrektiv letzten Dienstag Recherchen veröffentlicht, die die Geschichte tatsächlich in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen. Darüber haben wir mit Markus Benzmann gesprochen, einem der Autoren bei Korrektiv. Unsere erste Frage war, warum er überhaupt Zweifel an der Ursprungsversion hatte.
Wie immer so pure Neugier. Also ich habe mir das angesehen und wir haben dann darüber diskutiert. Und es war ja erstmal auch eine Anhäufung von Peinlichkeiten. Und da war einfach der Zweifel, dass das im Grunde genommen nicht einfach schiefgelaufen ist, sondern dass das vielleicht Teil einer größeren Idee war. Ja, und dann haben wir uns eben auf die Suche gemacht und haben ja auch Erstaunliches herausgefunden, dass ein Jahr vor dieser Netzpolitik-Affäre das erste Mal seit Gründung der Bundesrepublik im Bundesministerium des Inneren ein Referat sogar nach Landesverrat benannt wird. Und dann über Haning haben wir ja dann erfahren, dass Maaßen eben diesen Plan hatte, den Geheimschutz des Parlaments herabzuwürdigen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und das ist halt notwendig, um geheime Vorgänge dem Parlament zu entsagen.
Man muss das nochmal sagen, August Haning, das ist der Ex-BND-Chef gewesen. Und mit dem hatten Sie irgendwie auf dem Flur ein Gespräch geführt.
Ja, manchmal muss man das so machen. Man muss warten, gucken, abpassen. Und wurde als Zeuge ausgesagt im NSE-Untersuchungsausschuss im Oktober letzten Jahres. Und dann habe ich geguckt, wann kommt er raus. Und dann habe ich mit ihm ein Gespräch begonnen. Und da hat er sich wieder beklagt, dass das Parlament alles durchsteche, obwohl es dafür gar keinen Beweis gibt. Das ist eben auch faszinierend. Die Beamten der Sicherheitsbehörden stimmen ein Klagelied an, das Parlament steche durch, liegen aber keinen Beweis vor. Und dann habe ich gesagt, gibt es dagegen keine Strategie, das, was wir ja suchen wollten? Und da sagte er doch, Herr Maaßen wollte im Grunde genommen so einen Fall schaffen, der dann vom Bundesverfassungsgericht zu dem Punkt kommt. Die vorherigen Entscheidungen, die immer gesagt hatten, es gibt kein Staatsgeheimnis nur für die Regierung, sondern auch ein Staatsgeheimnis fürs Parlament. Das Staatswohl gehört nicht nur der Regierung, sondern auch dem Parlament, einschränkt und sagt so, wir können es euch doch nicht geben, weil ihr nicht vertrauenswürdig seid.
Tatsächlich ist es ja so, dass schon jetzt das Parlament eben nicht Einsicht nehmen kann in alle Dokumente. Welche Beispiele wären denn da noch zu nennen?
Also jetzt ist ja gerade eine Klage anhängig. Es geht um diese Selektorenliste, also über diesen NSE-Untersuchungsausschuss wurde klar, dass eben der BND, dem amerikanischen Partnerdienst, die Untersuchungsfacilities und Möglichkeiten, die sie in Deutschland haben, zur Verfügung gestellt haben und eine ganze Selektorenliste bekommen haben, wie man im Grunde genommen die Kommunikation durchsuchen kann. Und das darf der BND nicht, ohne die G10-Kommission vorher zu informieren, das nicht passiert. Und genau diese Klage wird jetzt ausgefochten. Und dahinter steht die Strategie, dass wir sagen, welche Möglichkeiten haben wir, die Richter zu überzeugen, unserer, der Exekutiven Sicht zu folgen und nicht dem Parlament, wie sie es bisher getan haben.
Sie stellen ja in Ihrem Text die Frage, kann das sein, dass die Netzpolitik-Sachen von langer Hand geplant wurden? Wie ist denn Ihre Antwort darauf?
Ja. Die haben einfach gesagt, so, wir müssen Fälle suchen, wo wir im Grunde genommen zum einen auch eine größere Ermittlungsmacht hineinbringen, weil wenn man einen Fall mit Landesverrat bezeichnet, dann darf man im Grunde genommen das ganze Geschirr der Ermittlungstechnik einsetzen, um im Grunde genommen das zu organisieren. Und beim Netzpolitik hat es halt funktioniert. Das heißt, oder nicht funktioniert, aber haben zumindest versucht, das anzuhebeln.
Wie sieht das denn im Fall Ihrer Recherchen aus? Hat da jemand mit Ihnen gesprochen aus dem parlamentarischen Umfeld oder aus Verfassungsschutzkreisen?
Wir haben mit vielen Leuten geredet und sowohl im Parlament als auch mit den Beamten. Wir waren auf vielen Kongressen, haben uns viele Sachen angeguckt, auch das Organigramm, was ja eigentlich öffentlich war. Aber es ist einem bisher nicht aufgefallen, dass auf einmal da ein Referat war mit dem Namen Landesverrat. Und nach einem Jahr beginnt die Affäre. Das war eben viel Puzzlearbeit, die wir da gemacht haben.
Also um das nochmal ganz klar zu sagen, es ging nicht in erster Linie gegen Netzpolitik.org, sondern es ging eigentlich darum herauszufinden, wer aus dem Parlament Netzpolitik Informationen weitergespielt hat.
Ich würde noch einen Schritt weiter machen. Es ging generell darum, das Parlament als solches als nicht vertrauenswürdig zu betiteln. Weil das Verfassungsgericht hatte auch gesagt, wenn einmal ein Papier rauskommt, das kann nicht Grund sein, dem Parlament Geheimnisse vorzuenthalten, weil die Exekutive, da passiert das auch. Es geht mehr so um eine systematische Vertrauensunwürdigkeit. Und genau das wollten sie damit durchsetzen. Aber natürlich, ich meine, so ein Schlag, den die vorbereitet hat, der hat natürlich verschiedene Wellen. Es geht auch gegen die Journalisten, er macht Angst, er soll die Whistleblower einschüchtern. Aber eben das Hauptziel der Strategie war eben im Grunde genommen, das Parlament langfristig von dem Zugriff auf geheime Vorgänge abzuhalten.
Davon jedenfalls ist Markus Benzmann überzeugt, der für Korrektiv die Geschichte um die Netzpolitik-Affäre neu aufgerollt hat. Das war sicherlich nicht das letzte Kapitel in dieser Sache.
zur Musik. Dem slowakischen Kassettenlabel Z-Tapes gelingt es glücklicherweise immer wieder, interessante Bands aus aller Welt davon zu überzeugen, ihre Musik nochmals unter Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen. So auch Buddy Holiday aus Melbourne aus ihrem Konzeptalbum Victoria Street. Hier der Titel Inner City Dream.
Walking up Victoria Street, I think that I've been here for a year or so now. But you've been here longer than the cafes. In the car park I can see all the ashtrays have been turned over. But you've been here longer than the yuppies.
Es ist gut 10 Jahre her, da diskutierte ganz Deutschland über Killerspiele, die angeblich Amokläufer erzeugte. Die Bundesregierung erwog sogar ein Verbot einschlägiger Computerspiele. Und da schrieb der amerikanische Professor und True-Crime-Autor Harold Schechter: Ich habe kaum Zweifel, dass sich Eltern in 50 Jahren über Virtual-Reality-Ballerspiele aufregen werden, die es ihren Kindern ermöglichen, das Blut tatsächlich zu fühlen.
Tja, und an dem Punkt sind wir im Prinzip schon jetzt angelangt. VR-Brillen gibt es mittlerweile. Mit 699 Euro aufwärts sind diese allerdings ziemlich teuer und setzen auch eine extrem starke Hardware voraus. Aber in wenigen Jahren wird sich das sicher regulieren. Und mit VR-Brillen 1:1 das Schießen trainieren, das kann man auch jetzt schon, was der Killerspieldebatte schon jetzt auch einen neuen Auftrieb geben dürfte. Christian Schiffer hat sich angeschaut, wie weit wir in dieser Hinsicht sind.
It was loud enough to make my ears ring, and I found it scary.
Es war so laut, geradezu ohrenbetäubend. Und es war beängstigend. Ein so realistisches Waffenmodell, das ist kein Spaß mehr. Ja, es ist schon interessant, mit diesem ganzen Zeug herumzuspielen, aber ich persönlich will eigentlich keine Zeit mehr damit verbringen.
Ben Cucera ist Meinungschef der bekannten Spieleseite Polygon und er fühlt sich so richtig schlecht, als er Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades ausprobiert. Das Spiel mit dem umständlichen Namen lässt sich wohl am besten bezeichnen als Waffensimulator. Handgranaten müssen richtig geworfen, Dynamitstangen richtig angezündet werden. Und dann gibt es noch diverse Schusswaffen. In die kann man mit einem befriedigenden Klack-Klack Magazine einlegen und dann kann man mit ihnen an Schießständen herumballern. So weit, so langweilig. Allerdings erscheint das Spiel für die Virtual Reality Brille HTC Vive. Und in der virtuellen Realität ist das virtuelle Anzünden von Dynamitstangen und das Abfeuern einer Waffe sehr viel realistischer und somit aufregender. Und das wiederum könnte, man ahnt es schon, eine neue Gewaltdebatte provozieren. Das glaubt auch Jesse Schell. Vor einigen Wochen hat der Game Designer auf der South by Southwest einen Vortrag gehalten. Der Titel: 40 Vorhersagen über Virtual Reality.
Hier ist die Vorhersage Nummer 4. Bis zum Jahr 2017 werden die Medien ein Virtual Reality Spiel für mindestens einen Amoklauf verantwortlich machen. Ich weiß ja nicht, ob ihr dieses Bullet Train gespielt habt, aber so in etwa fühlt es sich wohl an, einen Massenmord in einer U-Bahn zu begehen. Und das wird viele Leute ganz schön besorgt machen.
Bullet Train ist eine grafisch opulente Demo für die Oculus Rift. Mit Pumpgun und Pistole mäht der Spieler Horden von Polygongegnern um, die allerdings alle ganz ähnlich aussehen und Masken tragen, Kanonenfutter eben. Bullet Train ist nicht mehr als eine aufgebrezelte Moorhuhnjagd und trotzdem hinterlässt das Spiel einen irritierenden Beigeschmack. Denn alles fühlt sich, nun ja, es fühlt sich ziemlich echt an. Die virtuelle Realität löst einen regelrechten Realismus-Schock aus, sagt Stefan Schwingeler. Der Kunstwissenschaftler kuratiert am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe Computerspielausstellungen.
Während also die 2D-Bilder noch relativ weit entfernt von der Betrachterin, vom Betrachter sind, rücken die 3D-perspektivischen Bilder des Computerspiels noch näher an die subjektive Erfahrung der Spielerin, des Spielers heran. Und jetzt auf einmal kommt also im Sinne der Virtual Reality eine neue Erfahrung hinzu, dass man sich also nicht mehr vor dem Bild, sondern im Bild befindet.
Es ist nicht das erste Mal, dass technische Innovationen in Computerspielen einen Realismus-Schock auslösen. Anfang der 90er verhilft Doom dem Genre der Ego-Shooter zum Durchbruch. Hier kann man aus der Zentralperspektive Jagd machen auf Mutanten-Zombies und Höllenkreaturen. Ein großer Spaß, aber auch der Beginn einer neuen Debatte über Gewalt in Computerspielen. Plötzlich ist damals die Rede davon, Computerspiele würden Leute zu Killern machen. Die Spiele seien so realistisch geworden, dass man mit ihnen am Bildschirm regelrecht das Schießen trainieren könne. Eine absurde Vorstellung. Doch im Zeitalter der virtuellen Realität könnte diese Befürchtung nun wiederkehren. Und sieht man sich Waffensimulatoren wie Hot Dogs, Horseshoes und Handgrenades an, wohl auch nicht ganz zu Unrecht.
Die Virtual Reality wird meines Erachtens nach neues Wasser auf die Mühlen, auch von Kulturpessimisten spülen, dass man nämlich da tatsächlich Diskussionen nochmal neu führt und eventuell sogar neu führen muss, um einem neuen Medium wie Virtual Reality eben dann auch aufgeklärt und mit offenem Blick zu begegnen. Ja.
Der virtuellen Realität aufgeklärt begegnen, ohne ethisch fragwürdige Entwicklungen auszublenden, das ist die Herausforderung, vor der Journalisten und Entwickler in Zukunft stehen. Aber auch all diejenigen, die Computerspiele lieben. Besonders eindringlich zeigt dies das Experiment von Joseph Delgado. Der amerikanische Informationstechnikstudent hat eine Mod programmiert, um GTA 5 in der virtuellen Realität spielen zu können, inklusive der direkten Kontrolle einer Waffe. In seinem Blog schreibt der 21-Jährige, in der virtuellen Realität auf menschenähnliche Figuren schießen zu müssen, das habe keinen Spaß gemacht. Ganz im Gegenteil, es habe sich schrecklich angefühlt.
Soweit also die Kehrseite von Killerspielen in der virtuellen Realität, abgebildet von Christian Schiffer.
Das war Breitband, heute sehr netzpolitisch, medientheoretisch und virtuell. Wir schließen die Sendung im Gegensatz dazu fast analog mit Volksmusik aus den Vereinigten Staaten, mit New Orleans Jazz, obwohl Mama Dig Down's Brass Band eigentlich aus dem hohen Norden stammt, aus Wisconsin, klingt ihr traditioneller Whoopin' Blues nämlich genau so.
Am Mikrofon verabschieden sich jedenfalls Martin Böttcher
und Katja Bigalke.
Tschüss.
Tschüss.